Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Hier ist der Thorsten von vertriebsfilmen.de. Heute wird es richtig spannend, denn es geht um Verkauf von Maklerunternehmen. Und ja, sagen wir mal ehrlich, irgendwie sind wir doch alle dafür angetreten, dass man am Ende ein Asset hat, was man höchstbietend verkaufen kann. Und ich spreche mit Alexander Weiterer. Und der hat eine richtig krasse Laufbahn durchzogen sozusagen. Also über zwei Stationen bei den Big Four Beratungen weltweit, Deals begleitet von Versicherungsunternehmen und sonstige Transaktionen. Jetzt dann in den Maklermarkt weiter und begleitet jetzt mittlerweile über 150 Fälle oder hat über 150 Fälle begleitet, wo Makler ihre Unternehmen verkauft haben. Und er gibt wirklich, wirklich sehr, sehr coole Insights. Wir sprechen auch über das Thema, was davon zu halten ist, einfach mit einem Faktor auf die BP zu verkaufen oder ob man nicht lieber auf andere Kennzahlen schauen sollte. Und diese fast eine Stunde könnten ein sehr gutes Investment für dich sein. Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge und dank uns später, wenn du dein Unternehmen deutlich wertvoller verkaufst, als du es vielleicht erwartet hast. Also jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Alexander, ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist.
Hallo Thorsten, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
Wie immer starten wir erstmal mit der Frage, wer bist du eigentlich und was machst du? Was ist deine Berechtigung, heute hier zu sprechen? Ja. Denn das, finde ich, ist gerade, wenn es um eine Dienstleistung geht, die du ja am Ende auch anbietest, immer wichtig, dass man versteht, machst du das erst seit gestern oder hast du Expertise? Das ist ja leider heutzutage ein Thema, über das man immer wieder reden muss, weil man heute ja relativ schnell sich für irgendwas outen kann. Also lass uns mal einsteigen. Wie war deine Reise bis zu dem Punkt, an dem du heute stehst?
Gerne. Also mein Name ist Alexander Weiterer. Ich bin im Moment Transaktions- und M&A-Berater, insbesondere für Versicherungsunternehmen, MGAs, Assekurateure, Makler und Asset Manager. Mhm. Und dorthin gekommen bin ich, das ist eigentlich ganz interessant, ich wollte in eine ganz andere Richtung. Ich habe angefangen, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen, habe dann ganz klassisch BWL studiert, bin dann danach zur KPMG gegangen, in die Wirtschaftsprüfung, auch mit dem Schwerpunkt Banken. War dann nochmal 2 Jahre an der Uni in Kiel. Ich habe dort unterrichtet, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. Mhm. Und bin danach in die Transaktionsberatung eingestiegen. Der Schwerpunkt waren eigentlich Banken. Und dann bin ich langsam in den Versicherungsbereich reingerutscht und muss also zugeben, dass ich mich zuerst dagegen gewehrt habe, also wie eine Katze, die man versucht, in eine Badewanne zu bringen. Und ich bin dann aber ja immer mehr warm geworden mit den Versicherungsthemen, habe zum Schluss dann nach Stationen bei EY, nicht bei KPMG, Partner geworden und habe dort den Bereich für Deal Advisory mit übernommen und habe alle Versicherungen und Versicherungstransaktionen, versicherungsnahen Transaktionen, auch Maklertransaktionen übernommen, die so im süddeutschen Raum waren. Das heißt, ich hatte die große Ehre, unter anderem auch mit Allianz und anderen großen Unternehmen wie Zürich, Generali, W&W zusammenzuarbeiten und die haben mich dann auch schön zum Teil um die Welt geschickt.
Okay.
Ja. Ich bin dann danach in eine kleinere Boutique gegangen und habe mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht und wirklich mit dem Fokus, und das ist auch viel aus der Erfahrung, die ich mit Maklertransaktionen dann gewonnen habe, Versicherungsmakler, Assekurateure dabei zu unterstützen, wenn die in einen Verkaufsprozess gehen. Also man kennt ja die großen Konsolidierungsplattformen, die im Moment in Deutschland unterwegs sind. Ich war zum Teil dann mal auf der anderen Seite, habe dann Käufer unterstützt, habe auch Verkäufertransaktionen im Maklerbereich betreut und habe da eine sehr große Erfahrung gesammelt und auch ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, welchen Support insbesondere Makler dann noch benötigen, um, sag mal, diesen Prozess auch so, also einmal so zu steuern, dass das Business an sich nicht darunter leidet, weil wenn man so 3, 4, 5 Monate, manchmal vielleicht sogar länger in so einer Transaktion ist und sich dann ständig darauf konzentriert, hat man hinten raus ein Problem, weil dann fehlen ein paar Monate.
Ja.
Und da in diesem Bereich möchte ich dann einfach unterstützen, weil ich es auch mittlerweile wirklich ein sehr interessantes Thema finde, die Versicherung und insbesondere den Maklervertrieb.
Ja, bevor wir da jetzt ins Detail einsteigen, habe ich noch mal ein paar Fragen zu dem, was du jetzt gerade so angerissen hast. Du hast ja gesagt, Versicherer oder auch die großen Unternehmensberatungen haben dich ein bisschen um die Welt geschickt. Was sind das für Deals, die deutsche Versicherungsunternehmen weltweit machen und da Consultants und Berater in First oder Business Class um die Welt schicken? Was passiert da so? Also wenn, gib mal die Einblicke, die du geben kannst, ohne dass du irgendwie noch eine Abmahnung kassierst.
Oder so. Also ist die Business Class, also First Class, ja. Das gibt's glaube ich nicht mehr. also zumindest bei mir hat's das nicht gegeben. Ja. Es gab ein Beispiel für eine Transaktion in Brasilien. Da habe ich dann ein großes Versicherungsunternehmen dabei unterstützt, ein sehr großes Portfolio aus einem knappen Verkehrswert von 1 Milliarde Euro zu erwerben. Und dann fliegt man dort runter.
Also da geht es um Prämienvolumen, oder?
Nee, das ist der Unternehmenswert oder der okay. Wert von diesem Portfolio, was gekauft wird, okay, ja. Auf Preis.
Ja.
Und ja, dann bin ich glaube, insgesamt 3-mal runtergeflogen. Einmal zum Teil auch wirklich nur für so ein Management-Meeting. dann war ich dann auch länger dort und man unterstützt, leitet, arbeitet zusammen dann mit dem, in dem Fall diesem lokalen KPMG-Team war das bei mir und unterstützt dann den Kunden dabei, eine möglichst große Transparenz über das, was man kaufen möchte, zu gewinnen, um zu verstehen, welche Risiken sind da drin. Wenn ich das erworben habe, wie geht es dann weiter? Also habe ich die Möglichkeit, Renewals, also Neugeschäft dann daraus wieder zu generieren oder laufen die Verträge aus und das guckt man sich dann von allen möglichen Seiten an. Also nicht nur finanziell, aus steuerlichen Erwägungen, rechtlichen Erwägungen, regulatorischen Erwägungen. Und das sind dann zum Teil auch Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Wie kriege ich einen Kaufpreis von A nach B? Also wie kriege ich Cash irgendwo hin? Also Brasilien hat zum Beispiel eine Steuer. Ich kann nicht einfach, was ich was, 100 Millionen nach Brasilien schicken. Da kommen halt nicht 100 Millionen an, weil die so eine Einfuhrsteuer ich weiß nicht, ob sie jetzt noch haben, aber damals für Cash haben. Und es ist auch unterschiedlich, ob das dann Eigenkapital ist oder Fremdkapital. Und mit solchen Themen setzt man sich auseinander. Oder man unterstützt dann dabei, dass man sagt, so, was sind die einzelnen Schritte in dem Prozess? Was bedeuten die für Cash? Haben die regulatorische Auswirkungen? Haben die rechtliche Auswirkungen? Organisatorische Auswirkungen? Und dann nimmt man so den Kunden so ein bisschen bei der Hand, damit es am Ende des Tages auch keine Überraschung gibt.
Ja, und das war jetzt ein deutsches Unternehmen, was da kaufen wollte, oder?
Genau.
Okay,
ja. Und genauso, ich habe zum Beispiel Sanlam, das ist ein südafrikanisches Versicherungsunternehmen, unterstützt bei dem Erwerb von 2 Targets, eins in Simbabwe und das andere in Botswana. Und das war auch ganz lustig. Wir saßen dann in Südafrika und haben von dort aus den Deal gesteuert, aber die haben mich zum Beispiel nicht nach Simbabwe oder Botswana gelassen, weil die gesagt haben, du hast keine Ahnung, wie du dich auf der Straße bewegen sollst, worauf du achten musst, was du aufpassen musst. Du bist außerdem so blass, siehst aus wie ein potenzielles Opfer. Nehmen wir gar nicht mit zu den Management-Meetings, die dann vor Ort gewesen sind.
Ja.
Dann haben sie mich einfach in Stellenbosch gelassen, was sicherlich auch nicht die schlimmste Location ist, um zu arbeiten.
Ja.
Aber dann hat man eben auch solche Erfahrungen. Also ich war zum Beispiel auch in Saudi-Arabien. Das ist ein Pro-Bono-Projekt gewesen. Da haben wir ein Unternehmen unterstützt. Ich habe für die einen Businessplan gebaut und so strategische Beratung gemacht. Die haben diese typische Kleidung, die man dort unten trägt, sowohl die Männer als auch die Frauen, haben die, und das ist deren Slogan, neu erfunden. Also normalerweise sind die dann für die Männer weiß, für die Frauen schwarz. Und die haben dann auch in Abstimmung mit dem Religionsrat, hatten die dann die Genehmigung, einmal, normalerweise sind es Knöpfe, einen Reißverschluss einzubauen. Das musste man sich damals noch genehmigen lassen. Oder dann eine andere Farbe als schwarz zu verwenden. Dann gab es dunkelgrün oder dunkelbraun für die Frauen. Oder auch die Männer haben dann zum Teil auch schwarze oder graue Thobes bekommen. Und das war ganz interessant, dort mal in eine komplett andere Welt einzutauchen.
Ja, Verrückt. Wenn du jetzt nach Simbabwe gehst und sollst da einen Deal begleiten oder auch Brasilien und so weiter, verlässt du dich dann bei deinen Ratschlägen, die du ja am Ende erteilst, in irgendeiner Form rein auf die Zahlen oder gehst du auch emotional irgendwie in das Ding rein, beschäftigst du dich mit Kultur? Also was zählt alles dazu? Was ziehst du alles in deine Entscheidung oder in deine Entscheidungsfindung mit ein? Wie läuft sowas ab?
Also beides spielt eine Rolle. Also einmal habe ich, ich sag mal, viel von mir ist, also viel ist das Gefühl, was ich mitnehme. Also ich habe, ich glaube, in mehr als 25 Ländern auf der Welt irgendwelche Transaktionen begleitet. Das heißt, hat man so ein gewisses, sagen wir mal, kulturelles Gefühl auch. Mhm. Ich habe jetzt weniger zum Beispiel Literatur gewälzt, als ich nach Südafrika gegangen bin oder dann nach Brasilien. Aber bevor ich zum Beispiel nach Saudi-Arabien gegangen bin, habe ich mir mehrere Bücher geholt, wie ich dann durchgelesen habe bezüglich Kultur etc.
Okay, krass.
Ja. Für andere Länder mache ich dann so ein Research, der dann eher über die Webseiten ist, über das Auswärtige Amt, dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Aber ich habe also zum Beispiel in Saudi-Arabien ist eine ganz andere Kultur. Also da, wir kennen es ja so, man macht Business miteinander, ein, zwei, drei Geschäfte und dann nähert man sich auf persönlicher Ebene an und dann entsteht vielleicht eine Freundschaft.
Ja.
Dort ist es was ganz anderes. Also wenn wir uns da das erste Mal getroffen hätten, hättest du mich gefragt, und wie viele Kinder hast du? Wie geht's deiner Frau? Was machen deine Eltern?
Ja.
Wo mir jemand sagen würde, oi, 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 oi. Das ist aber mehr als mit der Tür ins Haus gefallen. Ja. Aber die wollen dort erst den Menschen kennenlernen. Und wenn es da eine persönliche Verbindung gibt und man so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann sagt man, okay, auf diese persönliche Bindung kann ich ein Geschäft aufbauen.
Mhm.
Und das sind einfach Themen, für die ich mich dann versucht habe zu sensibilisieren. Oder ich spreche halt mit jemanden, meistens haben wir immer sehr kulturell vielfältige Teams gehabt, dann kann man jemanden sprechen. Entweder jemand war schon da, jemand kommt aus dem Land und dann holt man sich einfach so diese Do's und Don'ts ab.
Ja.
Aber ansonsten zählt, also für mich immer möglichst kein Risiko eingehen. Also in Sao Paulo haben die uns auch gesagt, geht bitte nicht auf die Straße, insbesondere wenn es ein bisschen dunkler wird.
Ja.
Oder auch in Saudi-Arabien haben die mir gesagt, bitte freitags nicht rausgehen. Und da halte ich mich dann dran.
Warum? Also was war die Begründung?
Man weiß immer nie, was da passieren kann. Also Freitag ist ja dann dieses Freitagsgebet.
Und
je nachdem, wie dann da die Stimmung, das ist ja auch schon, das war 2012, 2013, da war so Saudi-Arabien jetzt noch nicht so geöffnet wie jetzt. Also ich war in Jeddah und da gab es dann keinen Formel 1. Da hat auch keiner drüber nachgedacht, dass man Saudi-Arabien für Touristen öffnet. Also braucht ein spezielles Visum auch, um dort einreisen zu dürfen. Und ich bin dann halt an den Tagen, an denen ich durfte, durch die Gegend gelaufen, hat mir das alles angeguckt. Und man hat mir auch zum Beispiel abgeraten, mit Taxis zu fahren. Also
das ist verrückt, ja.
Weiß ich nicht, selbst wenn es nur eine 3%ige Chance ist oder so. Ich bin da, was das angeht, kein Risk-Taker.
Ja. Ja gut, das zeichnet wahrscheinlich den Job auch aus, den du zumindest in der Zeit dann ja gemacht hast. Ja, Wahnsinn. Okay, wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal den Umschlag kriegen auf die Sachen, die du heute machst, oder ich möchte noch eine Sache kommentieren. Du hast ja eben gesagt, dass dort erst, also jetzt in Saudi-Arabien, erst das Private geklärt wird und dann wird Business gemacht. Das ist ja wirklich interessant, weil hier in Deutschland ist es ja meistens sogar so, dass einem ja davon abgeraten wird, wenn du privat schon gut kannst, mach bloß kein Business, ne, weil dann zerstörst du das Private potenziell irgendwann vielleicht mal, ne?
Genau.
Und das ist ja wirklich eine komplett andere Herangehensweise.
Ja.
Interessant. Okay, lass uns mal darauf kommen, wie du oder für wen du jetzt konkret, du hast es ja eben schon erzählt, Versicherer, Makler und so weiter, aber welche Zielgruppe ist es konkret? Also kann man das irgendwie eingrenzen an Umsätzen, an an Unternehmensgrößen oder an Tätigkeitsfeldern? Wie würdest du aktuell so deine Sache eingrenzen?
Genau, ich grenze an Spaß ab. Also im Moment ist bei mir so, dass ich viel Spaß mit Maklertransaktionen habe. Mhm. Was unter anderem daran liegt, ich habe als Käufer immer eine unterschiedliche Motivation, warum ich verkaufe. Mhm. Und ich habe bestimmte Ziele, die ich erreichen will. Also sei es einmal ein Ziel, so, ich bin, was ich, 65, ich habe genug in meinem Leben gearbeitet, ich will die nächsten hoffentlich 20, 25 Jahre irgendwo gemütlich, sei es am Strand, an einem See, auf den Bergen oder wo auch immer, verbringen und möchte jetzt gucken, dass ich mein Unternehmen verkaufe und aus den Profiten oder aus dem, was ich dann generiere, davon leben kann. Mhm. So, dann gibt es jemand, der sagt, ich möchte meine Familie, wie auch immer, abgesichert haben oder möchte aber jetzt irgendwie schon, obwohl ich vielleicht erst 55 bin, wissen, dass alles geregelt ist, dass man sich um nichts eine Sorge machen muss, dass ich jetzt nicht in vielleicht 2 Jahren mir für 500.000 Euro irgendein IT-System einkaufen muss, dass die Regulatorik mir irgendwelche Schwierigkeiten macht, was auch immer. Einfach so aus dieser, ich sag mal, Convenience raus, so einen leichten Face-Off, dass man sagt, so, ja, ich verkaufe das, ich habe jemanden, der sich dann um die Operations kümmert, ich arbeite noch 5 Jahre bei dem Unternehmen und gehe dann raus. Mhm. Oder dass jemand aus irgendwelchen anderen Gründen motiviert ist, sein Unternehmen zu verkaufen. Und was meine Erfahrung ist, ich habe in dem Maklerbereich im Moment, weil der so ein großes Interesse durch deutsche Plattformen, aber auch ausländische Plattformen hat, die konsolidieren möchten, hat, finde ich, für jeden Verkäufer im Moment den richtigen Käufer. Das heißt nicht, dass andere falsche oder schlechte Käufer sind. Nur der eine möchte zum Beispiel nur jemanden übernehmen, wo er weiß, der ist die nächsten 5 Jahre noch da. Dann gibt es jemanden, der sagt, so, ich nehme aber nur Spezial, also sprich nur irgendwelche Makler, die irgendeine Industriepräferenz haben, die irgendwie nur im Healthcare sind, die nur, was die Bauindustrie machen, etc.
Ja.
Und das würde normalerweise den, wenn ich ein Verkäufer bin, den Kreis meiner potenziellen Käufer eingrenzen. Und wenn ich Pech habe, es gibt in anderen Branchen, ist das dann so, dann finde ich nicht den optimalen Käufer und muss dann meistens einen Kompromiss eingehen, was den Kaufpreis angeht oder irgendwelche anderen Bedingungen. Mhm. Und im Moment ist dieser Markt sehr attraktiv zum Verkaufen, weil man im Moment in der Lage ist, glaube ich, für jeden den richtigen Käufer zu finden, dass beide Seiten am Ende Spaß haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man ein Unternehmen verkauft, vielleicht in der Lage ist, den Kaufpreis zu maximieren, muss dann aber noch 5 Jahre mit jemandem zusammenarbeiten, auf den man dann gar keine Lust hat und das nach einem halben Jahr feststellt. Dann sagt man, oh, hätte ich doch, ich hätte auf, was ich, 1 Million, 2 Millionen verzichtet um das und das.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dann nicht nur den Plattformen, aber auch strategischen Investoren. Wie die Integration machen oder Nicht-Integration machen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass genauso wie ein Makler, ein Versicherungsnehmer, der sicherlich auch losmarschieren kann und ein Direktgeschäft mit einer Versicherung zum Teil abschließen kann, entsprechend berät. Und wenn ein Makler jemanden berät, geht es ja darum, ist das richtige Cover da, ist das richtige Volumen da, sind alle Risiken mit in dieser Versicherungspolice mit abgedeckt oder nicht. Und ich mache faktisch genau das Gleiche. Also ich bin in irgendeiner Form auch ein Makler, weil ich habe mein Versicherungsnehmer ist dann der Versicherungsmakler. Ja. Und meine Versicherungen sind dann potenziell dann die Verkäufer. Man in dem ersten Schritt versuche ich erstmal herauszufinden, warum will jemand verkaufen? Was ist also die Motive? Was drängt einen dazu? Ist das etwas, was eher einen, also ich differenziere immer zwischen so einem Pull- und Push-Effekt. Also ist etwas, was mich reindrängt oder was mich dann reinzieht, dem ich mich nicht dann entziehen kann, weil ich muss. Also sei es, ich müsste jetzt ein neues Kernsystem bei mir bauen. Ich habe das Problem, dass ich vielleicht keine bestimmte Größe mehr habe, dass ich einen direkten Ansprechpartner bei einer Versicherung habe. Ich habe das Problem, dass die eine Versicherung das von mir will, die andere das. Ich müsste jetzt neue IPI-Schnittstellen irgendwo bespielen. Ich habe keine Lust mehr auf diese großen regulatorischen Anforderungen. Und dass man sagt, so, warum soll ich mit 55 jetzt noch viel Geld investieren, um meine Operations zu erneuern, umzustellen, dieses und jenes zu machen? So, das ist dann vielleicht eher etwas, wo man von sachlichen Faktoren dazu eher motiviert wird zu verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es dann jemand, der sagt, oh, bin gerade 40 geworden, ich habe einen Laden, der richtig gut läuft. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ich jetzt halbes Jahr in Portugal surfen gehe und im Winter Ski fahre. Ich habe sozusagen meine Schäfchen jetzt im Trockenen, ich möchte mein Leben genießen.
Ja.
Und faktisch wollen beide das Gleiche, aber der Approach, den man dann hat, ist ein ganz anderer. Der eine will vielleicht nochmal 5 Jahre dabei bleiben. Dann kann man noch fragen, möchtest du eher wieder wie der Unternehmer sein oder möchtest du, dass dir jemand etwas mehr abnimmt? Mhm. Da gibt's auch 2 verschiedene Käufertypen zum Beispiel.
Ja.
Und der sagt so, ich bin dann weg, hat wieder einen ganz anderen. Also der würde vielleicht zum Beispiel nicht an eine Private Equity unterstützte Plattform verkaufen, sondern würde vielleicht einen Strategen kaufen, weil die vielleicht weniger Interesse daran haben, ob er dann noch an Bord ist oder nicht und sich vielleicht ein größeres Interesse an dem Portfolio an sich und dem Kundenzugang haben.
Ja.
Und das muss man dann verstehen. Und das ist das, was ich normalerweise so in Erstgesprächen kläre, aber auch, was immer ganz wichtig ist, wer ist noch in dem Prozess involviert? Gibt es eine Familie?
Ja.
Was sagt die Frau oder was ist für die Frau und für die Kinder wichtig? Auf was möchte der Verkäufer da Rücksicht nehmen? Und dann versuche ich auch so durchzugehen, was gibt es noch für andere Stakeholder, also Parteien, die irgendwie involviert sind. Also es kann auch Finanzamt zum Beispiel sein, weil man 3 Jahre vorher eine Umstrukturierung vorgenommen hat und es dann irgendwelche steuerlichen Themen geben könnte. Und ich versuche halt diese Themen vorab zu klären.
Ja.
Und das mache ich auch, sagen wir, bevor ich im Grunde mandatiert werde. Also ich lege das dann alles aus, man analysiert das, dann gibt es von mir in der Regel so eine Unterlage, wo ich das dann zusammenfasse, um jemandem einfach die Möglichkeit zu geben, vielleicht aus der Perspektive eines anderen nochmal auf das eigene Problem zu gucken und daraus dann eine Entscheidung zu treffen. Will ich diesen Weg gehen oder will ich jenen Weg gehen? Oder sage ich, ich habe mir das angeguckt, so ein Prozess, der auf einen zukommt. Will ich mir das dann überhaupt antun oder warte ich vielleicht nochmal oder etc. Kann ja alles Mögliche sein. Aber da will ich einfach sicher gehen, dass alle das gleiche Verständnis haben und dass man nicht in eine Überraschung reingeht.
Ja, verstehe ich. Ab welcher Größenordnung ist denn überhaupt ein Versicherungsmaklerunternehmen Investment Grade sozusagen? Also ab wann es gibt ja wahrscheinlich so Größenordnung, Umsätze oder irgendwas, wo du sagst, okay, ab der Größenordnung sind gewisse Prozesse etabliert, es gibt eine gewisse Struktur, die für die Größenordnung von Käufer, die du bedienen willst, da überhaupt eine Relevanz entsteht.
Ist auch unterschiedlich dann vom Käufer. Es gibt manche, die möchten dann zum Beispiel nur Unternehmen haben, die mehr als 1 Million Umsatz haben oder 1 Million EBITDA. Oder es gibt auch relativ viele, die neu auf den Markt kommen wollen. Die sind immer super attraktiv für Verkäufer, weil die in der Regel eine Markteintrittsprämie zahlen müssen, um überhaupt den Fuß dann auf den Boden zu bekommen. Aber es gibt auch so gerade Konsolidierungsplattformen, die schon länger unterwegs sind, durchaus Targets, die sich angucken, also es sind Zielunternehmen, die dann kleiner sind, wo wir für 500.000 Umsatz oder auch zum Teil kleiner reden. Da hängt es aber ganz stark dann davon ab, was die machen. Also ist das eine Region, wo man rein möchte? Ist das ein spezielles Produkt? Ist das ein spezielles Knowledge, was ich auch, wenn ich den Mitarbeiter, der dann mitkommt oder der Eigentümer, der dann nochmal vielleicht 4-5 Jahre auf meiner Plattform ist, wo ich dieses Wissen dann auch mitnehme und eventuell im Unternehmen dann auch vervielfältigen lassen möchte.
Ja.
Also der Sweet Spot, würde ich schon sagen, geht so ab 500.000, 700.000 Euro Jahresumsatz. los.
Umsatz, okay, ja. Ja, okay, gut. Das ist ja aber, ist jetzt ja keine Riesengröße. Also das, ne, ist ja, ja, sind solide Unternehmen, aber es ist ja, sind, davon gibt's ja ein paar Handvoll, würde ich sagen.
Ja. Ja, man schätzt so, je nachdem mit wem man dann spricht, wahrscheinlich so zwischen 2.500 und 3.500 Makler, die in Deutschland mindestens dieses Kriterium erfüllen. Ja. Hm. Insgesamt weiß es keiner. Also
ja, okay.
Da sieht man, es gibt 500.000 Personen oder Unternehmen, die eine Maklerlizenz haben. Ich habe auch schon Zahlen von 150.000 gelesen. Da muss man immer, kommt dann wirklich immer auf die Definition und Doppelzählung eventuell an. Und wir sind, wenn ich jetzt Deutschland vergleiche mit Frankreich oder UK, schon sehr wenig konsolidiert. Es gibt unglaublich viele sehr kleine Makler. Und ich verstehe da auch diese, also den Wunsch von einem Makler, der entweder sich jemandem Größerem anzuschließen oder dann zu sagen, dass man das Geschäft, wenn man die Möglichkeit hat, aufzugeben, weil der Anspruch, der von regulatorischer Seite, steuerlicher Seite etc. kommt, wird halt immer höher. Mhm. Und da möchten halt weniger dann viel Zeit damit verbringen, sich ums Operations zu kümmern, zu gucken, ob man eine eigene KI irgendwo aufbaut, eine eigene Kundenschnittstelle hat, dass die Kunden über ein Dashboard sehen können, welche Versicherungen haben sie, wann habe ich eine Erneuerung oder wann habe ich die Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszugehen etc. Und das ist insbesondere im Industriegeschäft, wird halt so etwas gewünscht. Mhm. Als wenn ich jetzt im Nicht-Industriegeschäft unterwegs bin, also mit normalen Kunden, weiß gar nicht, wie man am besten sagt, uns normale Kunden, also Verbrauchern unterwegs ist.
Genau, ja.
Ich glaube, also ich, obwohl ich ja mich irgendwie auch im Metier zu Hause fühle und sehr nah dran bin, gucke ich mir auch nicht ständig meine Versicherung an und habe auch wirklich keinen Überblick, wann jetzt welche Versicherung ausläuft. Schön wäre es natürlich, wenn man alles irgendwo gebündelt hat oder irgendwie alles sehen kann. Und wird sicherlich auch eine, ich meine, es gibt ja auch den einen oder anderen Player, der genau in diese Richtung geht. Dieses hier siehst du alle deine Versicherungen auf einen Blick. Gibt sicherlich auch. Aber ich glaube, dort ist die Konsolidierung auf jeden Fall nicht so weit, wie es dann im Industriegeschäft ist. Ich glaube aber auch, dass in ein paar Jahren ich gerade auf diesem Verbrauchermarkt dann eine stärkere Konsolidierung sehen werde.
Ja, nehmen wir mal diese Gruppe der Makler, die vorwiegend im Privatkundensegment da sind und auch da, also da könnte ich alleine wahrscheinlich ein paar Hände voll aufzählen, die in der Umsatzgrößenordnung sind, die du da beschrieben hast. Und was die eigentlich fast ausnahmslos alle auszeichnet, ist, dass die Inhaber und Geschäftsführer, vielleicht noch ein angestellter Vertriebler, aber meistens sind es ja Inhaber, Geschäftsführer, die, ich sag mal, als wirklich starke Personal Brand auf diesem Maklerunternehmen stehen. Ja. Wie läuft bei solchen Unternehmen so ein Prozess ab? Ich kann mir vorstellen, also meine Annahme wäre jetzt, dass ein Käufer eigentlich ja naturgemäß das Verlangen haben muss, dass diese Person noch 5 Jahre bleibt, weil ansonsten kaufst du ja so ein bisschen die Katze im Sack, weil du das Bindeglied oder das, ich sag mal, die eigentliche Brand des Unternehmens, die ist sofort weg.
Ja.
Und dann hast du einen Kundenbestand, der, wo du nicht weißt, okay, wie hoch wird jetzt die Fluktuation sein zum nächsten, der dann vielleicht die zweitstärkste Brand in der Region war oder ist. Ja. Ne?
Also das ist in der Tat, das ist ein großes Problem und das nennt man in den Deals Key Person Risk.
Ja, okay.
Und in so einem Fall würde auf jeden Fall jeder Käufer wollen, dass diese Person noch mindestens 5 Jahre im Unternehmen ist. Mhm. Man guckt sich aber auch manchmal an und sagt, okay, du hast dann 3, 4 oder 5 Jahre Zeit, um deine Nummer 2 und Nummer 3, die du im Unternehmen hast, aufzubauen, dass die dann übernehmen können und dass die jetzt die Ansprechpartner für deine Kunden sind, sodass man möglichst wenig Abrieb in dem Kundenbestand hat. Mhm. Und das ist dann der Schlüssel. Bei Industrie ist das zum Teil etwas, kann es etwas anderes sein, weil meistens, wenn ich dann von einem Strategen oder jemand anderen gekauft werde, die sind so groß, dass die nochmal eine ganz andere Kompetenz reinbringen können. Das heißt, diese Personal Brand ist zum Teil auch sehr wichtig. Aber was man häufiger sieht, ist, dass viele dann einmal ein Verständnis dafür haben, dass jemand aus dem Unternehmen ausscheidet oder ein Unternehmen verkauft und B, dann auf einmal einen Ansprechpartner haben, wo sie vielleicht alles aus einer Hand bekommen. Das heißt, jemand hat vorher zum Beispiel kein Surety, Versicherungs- und Kautionsgeschäft angeboten. Und dann bin ich jetzt bei jemandem, wo ich dann zum Beispiel auch dieses Versicherungs- und Kautionsgeschäft bekommen kann. Ja. Und das ist Kredit- und Kautionsgeschäft, meine ich, sorry.
Ja, ja.
Das ist natürlich dann ein Add-on, wo dann Industriekunden weniger ein Problem haben.
Ja.
Aber
ja, klar. Ja, klar.
Bei Maklern, die so in den Personal Lines, so nenne ich das immer, das habe ich auch gerade vorhin den Namen gesucht, ich habe in der Regel immer den englischen Begriff dann im Kopf und versuche dann immer zu übersetzen.
Ja, alles gut.
Und da arbeitet man in der Regel immer damit, dass denn der ursprüngliche Eigentümer dann nochmal länger an Bord bleibt, in welcher Form dann auch immer.
Ja, interessant finde ich das aus dem Aspekt. Also ich habe durch meine Tätigkeit bei einem Pool, wo ich lange war, da war gerade bei den älteren Maklern, war es schon so, dass meistens erst 5 Jahre, bevor die wirklich aufhören wollten, überhaupt erstmal sich damit beschäftigt wurde, ja, was mache ich denn eigentlich? Das ist dann ja, also wir haben es dann natürlich damals auch schon gesagt, okay, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen spät, weil du manchmal ja, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, noch willst vielleicht noch das Ganze in die GmbH einbringen, weil du noch Einzelkaufmann bist oder was auch immer. Aber jetzt unter dem Aspekt, dass ein potenzieller Käufer wahrscheinlich eigentlich will, dass du noch weitermachst, bist du ja viel zu spät dran. Ja. Also wenn du nicht mindestens 8 oder 10 Jahre vorher dir anfängst, Gedanken zu machen.
Also ich glaube auch, dass insbesondere bei den Personal-Line-Maklern, dass dort viele faktisch Geld wegschmeißen, weil sie irgendwann in einer Situation sind, wo man dann eben sagt, ich will einfach gar nicht mehr weiterarbeiten. Und dass man dann entweder den Betrieb komplett aufgibt, also man macht einfach zu und lässt dann einfach den Bestand, die Bestandsprovision dann peu à peu runterlaufen, den einen anderen, den man eben noch seit Kindertagen kennt, der ruft dann immer noch an und dann klärt man auch immer noch diese Themen.
Ja.
Aber dass es halt schwierig ist, so einen Bestand zu verkaufen. Manche haben Glück und dann gibt's irgendeinen Kumpel, den man hat aus dem Nachbarort oder Nachbarstadt, der dann den Bestand übernimmt. Zu einem Freundschaftspreis dann, also das ist dann auch immer fair, ich sag mal, für alle Parteien. Oder das sind auch Themen, dass man überlegt, okay, dass man vielleicht 5 oder 10 Jahre früher sich überlegt, schließe ich mich mit dem einfach zusammen? Bei dem weiß ich, der ist irgendwie 5 Jahre jünger als ich, wir schließen uns zusammen, wir bringen unsere Maklerbestände oder unsere Maklerunternehmen dann zusammen, betreiben das Geschäft alleine. Und am Ende des Tages hält man vielleicht einen Anteil. Und dieser Anteil generiert ja immer noch dann Gewinne. Ja. Und dann hat man gleich in irgendeiner Form auch eine Altersversicherung.
Ja, spannend. Okay, dann lass uns mal, also diese Personal Lines oder die Makler, die im Personengeschäft unterwegs sind, das sind natürlich im Schwerpunkt die, um die es hier in der Zielgruppe bei den Zuhörern auch geht. Lass uns mal darüber reden, wie läuft das jetzt ab? Wenn jemand im Ansatz die Idee hat, ich möchte irgendwann mal verkaufen, warum und wann sollte er beispielsweise mit dir in Kontakt treten? Ja.
Ich würde vorschlagen, relativ früh, dass man viel Zeit hat, drüber nachzudenken, weil es auch ein emotionales Thema ist.
Ja.
Also
aber lass uns das mal konkretisieren. Wie früh? Also mal angenommen, man ist heute 45. Ja, hat ein Unternehmen gerade, was weiß ich, dann sagen wir mal, die 750.000 Umsatz macht und ich habe jetzt nicht das Ziel, im Sommer zu surfen und im Winter Ski zu fahren, sondern ich will halt schon noch Business machen und ich weiß noch gar nicht so genau richtig, wo die Reise hingeht. Also wäre das trotzdem schon ein Zeitpunkt zu sagen, man macht mal ein Gespräch oder?
Genau, also im Grunde ist es, ich gehe jetzt irgendwie das Maklerbeispiel, also genauso wie ich als vielleicht 30-Jähriger oder 25- oder 20-Jähriger schon mir Gedanken machen muss über meine Rente und betriebliche Altersvorsorge.
Ja, okay, das ist ein gutes Bild, ja.
Sicherlich auch für einen Unternehmer wichtig. Und es geht ja nicht darum, sofort zu verkaufen. Ja. Aber es geht darum, sich mal damit auseinanderzusetzen und vielleicht so eine Idee auch reifen zu lassen. Ich habe einen Mandanten zum Beispiel, den habe ich 2018 kennengelernt. Der hat überlegt, sein Unternehmen zu verkaufen. Und wir planen jetzt in eine Transaktion 2028, 2029 zu gehen.
Ja, okay.
Wir sind aber dabei, das also vorzubereiten. Ich begleite ihn die ganze Zeit. Wir haben immer Austausche, wir reden, wie ist der Markt im Moment, wie sieht's aus, ist es vielleicht jetzt gerade gut, gerade schlecht, wie läuft's bei mir? Und dann fragt er immer, was so meine aktuelle Einschätzung ist. Und genauso würde ich es auch jedem empfehlen, also so ein Berater ist ja nicht jemand, den man vielleicht nur einmal nutzt und dann braucht man ihn nicht, sondern es geht ja auch darum zu sagen, so, wie siehst du im Moment den Markt, dass man so ein Gefühl hat, was passiert gerade? Gehen zum Beispiel Multiples jetzt eher hoch oder runter? Welchen Einfluss hat das, dass bestimmte Käufer vielleicht gerade viele Transaktionen gemacht haben? Was bedeutet das für die Zukunft? Werden die in der Zukunft noch auf dem Markt sein? Und so geht es einfach darum, ein Gefühl zu bekommen für sein Unternehmen. Was auch bedeutet, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie muss ich mich in der Zukunft aufstellen, um möglichst attraktiv vielleicht in 5, 6 Jahren zu sein? Macht es jetzt Sinn, irgendeine strategische oder taktische Initiative umzusetzen? Sei es das Backoffice zu automatisieren oder irgendwelche anderen Dinge zu machen und darauf zu achten, die vielleicht steuerlich in 5, 6 Jahren ein Problem sein können. Du hast ja gesagt, so Einzelunternehmen in GmbH. Ja. Also wenn ich da die Einbringung habe, müsste ich ja 7 Jahre warten, um dann später den Steuervorteil zu haben, wenn ich so eine GmbH-Struktur gehe. Ja. Und das ist ein Thema. Ich mache keine steuerliche Beratung, aber ich empfehle dann, wenn man sowas plant, geht zu einem Steuerberater, macht das durch und dann wäre in 7 Jahren ein guter Zeitpunkt, um das dann entsprechend auch steuerlich vorteilhaft umzusetzen.
Ja.
Und das sind so Themen, die ich dann entsprechend vorbesprechen würde, Ideen geben und dann meistens ergeben sich dann irgendwelche Dinge aus den Gesprächen, wo ich sage, ja, bei dem habe ich das mal so und so gesehen, der hat das so und so gemacht. Mhm. Und das bringt dann meistens beide Parteien immer auf irgendeine Idee, irgendwas dann anders oder neu zu machen und man lernt halt aus solchen Gesprächen.
Ja, aber kurz nochmal, auch der Auftraggeber bei dir ist in der Regel der Verkäufer, ne?
Genau.
Ja, okay. Wenn es dann konkret wird, wie läuft die Zusammenarbeit mit dir ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also auch ohne jetzt vielleicht konkrete Zahlen, weil das ist wahrscheinlich immer individuell zu nennen, aber wie verdienst du dein Geld? Und du hast ja jetzt gerade beschrieben, du begleitest einen Makler jetzt seit fast 10 Jahren oder bis der Deal gelaufen ist, sind dann 10, 12 Jahre um. Also wie läuft sowas ab?
Also dieses reine Begleiten und dieses der reine Austausch kostet eigentlich nichts. Also ich nehme Shell dafür nichts in Rechnung. Konkrete Projekte ja, wenn es was ist, lass uns eine Markteintrittsstudie machen für Frankreich. Was ist, wenn ich nach Frankreich muss? Was muss ich da berücksichtigen? Wie sieht dort der Markt aus? Ja. Etc. Also das wäre schon etwas, wo ich dann sagen würde, okay, da würde man sich dann auf einen Vertrag einigen. Aber diese normalen Austausche, dieses, lass uns mal reden, wie siehst du im Moment den Markt? Oder was glaubst du passiert? Oder können wir uns mal darüber unterhalten, wie so ein Prozess aussieht? Ja. Dafür werde ich nichts in Rechnung stellen. Und für mich ist es auch wichtig, weil man arbeitet ja schon so ein halbes Jahr zusammen. Also die Projekte laufen eigentlich so an. Entweder hat man nochmal einen Teams-Call, aber was ich immer sehr gerne habe, ist, dass man sich trifft, 1, 2 Stunden spricht und dass auf beide Seiten am Ende des Tages dann gucken, kann ich mit dem jetzt so die nächsten, 3, 4, 5, 6 Monate zusammenarbeiten.
Ja.
Das heißt, beide Seiten sollen dann Spaß haben. Wenn man jemand dann sagt, okay, der würde gerne mit mir zusammenarbeiten, dann mache ich entsprechend ein Angebot und führe wirklich durch die Transaktion. Das heißt, jeder einzelne Schritt, der kommt, das zeichne ich auf. Da gibt es PowerPoint-Slides zu, dass man genau weiß, das ist der erste Schritt, da passiert das und das, dann ist der nächste Schritt, da passiert das und das. Man muss diese und jene Informationen bereitstellen. Und ich wirklich nehme dann jemanden bei der Hand und führe dann durch den Prozess. Und zwar auch in der Geschwindigkeit, dass ich darauf achte, dass nicht das Tagesgeschäft so arg darunter leidet.
Ja.
Weil ich habe schon Transaktionen gesehen, da ist man dann 3-4 Monate intensiv mit dem Verkäufer am Verhandeln und Besprechen und Daten beschaffen. Am Ende wurde die Transaktion abgebrochen, bei dem fast ein halbes Jahr sein Geschäft gefehlt hat.
Ja.
Der hat gesagt, so, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es auch sehr frustrierend, wenn ich dann doch sage, das ist eigentlich nicht der beste Verkäufer, der passt eigentlich gar nicht zu mir, aber ich habe mich jetzt ein halbes Jahr damit beschäftigt, ich will das jetzt nicht nochmal machen. Und dann verkauft man vielleicht zu irgendwelchen Konditionen oder in einem Setting, was einem gar nicht gefällt. Und da versuche ich, die Verkäufer zu schützen. Auch so Themen, es ist immer eine große Asymmetrie, wenn jetzt, das habe ich dann auch erlebt, wenn ich dann als KPMG auf einen kleineren Makler dann gekommen bin und dann habe ich auf der einen Seite, habe ich dann die KPMG, dann habe ich einen großes Unternehmen, dann haben die häufig schon mehr Berater und Interessenten im Datenraum, als das Zielunternehmen eigentlich Mitarbeiter hat.
Ja.
Also da verschreckt man dann häufig auch die Leute. Und das ist etwas, wo ich dann auch sage, da braucht man dann auch ein Gegengewicht, wenn dann die Berater auf der anderen Seite sind und viele Fragen stellen und alles. Dass man, also ich glaube, es gibt keinen Käufer, also ich habe bis jetzt keinen in Deutschland erlebt, der irgendjemanden übers Ohr hauen will. Also das glaube ich nicht.
Okay, ja.
Auf der anderen Seite ist es aber hilfreich für den Verkäufer, um seine Position verteidigen zu können, auch zu gucken, was ist denn jetzt das EBITDA? Welche Adjustments muss ich reinnehmen und nicht? Weil auch die Buy-Side, also der Käufer, kann ja immer mal was übersehen oder falsch interpretieren. Und wie soll ich das jetzt sozusagen als Verkäufer machen, der sich mit diesen Themen nicht tagtäglich auseinandersetzt? Passt das EBITDA? Oder dann gibt es diesen, also Earnings Before Interest and Tax, so, kann man sagen, im Grunde genommen größer gefasst operatives Ergebnis.
Ja.
Und dann gibt es ja sogenannte Equity Bridges. Das heißt, eine Überleitung des Kaufpreises, der in Abhängigkeit davon ist, was ist jetzt betriebsnotwendig, nicht betriebsnotwendig, dass sich so vom, sagen wir mal, Eigenkapital des Unternehmens zum Kaufpreis dann überleitet. Da wird zum Beispiel sogenannter Net Debt abgezogen. Das ist faktisch die Verschuldung des Unternehmens, was aber mehr ist als einfach nur das Fremdkapital.
Ja.
Und es gibt noch andere Komponenten, aber ich möchte jetzt nicht zu technisch werden.
Ja, klar. Ja.
Es gibt halt so Übungen. Ja. Das ist aus meiner Sicht sehr hilfreich, wenn man dort einen Berater an Bord hat. Und ich habe es auch schon häufiger mal erlebt, wenn man große, zum Teil auch strategische Käufer hat. Das habe ich jetzt in Polen bei einer Transaktion gehabt, dass das erste Angebot gut 50-60% unter dem zweiten Angebot lag.
Wow.
Was dann nicht bös gemeint ist, aber man geht dann in die Details und bei der Transaktion war dann noch ein Lebensversicherungsportfolio mit dabei. Und dann kann es zum Teil ganz hilfreich sein, wenn man einen Berater dabei hat, der ein Verständnis dafür hat, wie ich jetzt Rückstellung vom Lebensversicherungsportfolio berechne. Und die hatten zum Beispiel Doppelrechnungen drin. Also die haben sogenannte Lapse Rate berechnet bei einem Lebensversicherungsportfolio, die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass ein Kunde einen Vertrag eingeht und dann nach, was ich weiß, einem Jahr oder 2 Jahren kündigt. Und da gibt es dann Prozentsätze. Und die haben zum Beispiel mit Standardprozentsätzen gerechnet und haben nicht mit dem Ist-Prozentsätzen dieses schon sehr älteren Portfolios gerechnet.
Okay.
Und da kann es halt helfen, dass man da jemanden hat, der dann für einen in den Infight gehen kann. Aber das müssen nicht so komplexe Sachen wie ein Lebensversicherungsportfolio sein, sondern das sind einfach, ich sag mal, die Standardkomponenten, die ich bei einer Kaufpreisüberleitung einfach berechnen muss.
Ja.
Und viele arbeiten dann mit ihrem lokalen Steuerberater zusammen, der aber häufiger auch dann nicht transaktionserfahren ist. Das muss man dann zugeben. Also die sind sehr gut in der laufenden Steuerberatung und ich habe da auch also kaum mal festgestellt, dass es da irgendwelche Fehler oder Issues gab. Also die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Aber wenn jemand dort nicht regelmäßig Transaktionen macht, dann ist es auch für den Neuland und das kann dann auch kompliziert werden.
Ja, okay. Und
deshalb glaube ich schon, dass ich da einfach einen guten Mehrwert leisten kann, weil ich glaube, ich habe über 150, wenn nicht sogar mehr Transaktionen im Financial Services Umfeld gemacht und das sind kleine Transaktionen mit wirklich dann Maklertransaktionen mit weniger als 1 Million Euro Umsatz,
ja,
bis große Private Equity Deals von KKR, Apollo oder auch dann Allianz, Airbus und Co. Also ich glaube, da habe ich fast schon alles gesehen, was es so in dem Bereich gibt.
Wie ist denn dein Blick auf dieses Marktsegment, was wahrscheinlich, wo der Umsatz deutlich unter 1 Million Euro ist, vielleicht manchmal sogar unter 1,5 Million Euro, wo einfach pauschal gesagt wird, komm, ich zahle dir Faktor 2, 3, 4 irgendwas auf deine letzte Bestandsprämie und los, let's go. Und dann wird zum Notar gegangen und dann geht's ab. Wie blickst du auf solche Deals? Also sagst du, okay, in dem Segment, in der Größenordnung ist das ein völlig faires Ding oder sagst du, oh mein Gott, auch da schlummert Potenzial, da geben Verkäufer sich mit viel zu wenig zufrieden.
Also es kommt wirklich auch das Portfolio drauf an, weil gerade wenn ich Bestandsprovisionen dann bewerte, muss ich mir anschauen, wie sich der Bestand in den letzten Jahren verändert hat. Also wir reden dann immer von Churn Rates, das ist der Verlust von Kunden über die Laufzeit, dass man ein Verständnis hat, wie viele Kunden wurden neu dazugewonnen, welche sind Kunden, die seit, was ich, 4, 5, 10, wie auch immer, Jahren dann dabei sind. Und da würde man entsprechende Analysen fahren, um ein Gefühl zu bekommen, wie nachhaltig dieses Portfolio ist, was man dann kauft. Was ich sonst in dem Kontext vielleicht auch vorschlagen würde, wenn man vielleicht 3 oder 4 von diesen Kollegen hat, die sagen, schiebe ich Portfolio hin und her oder was mache ich? Warum schließt man sich nicht zusammen? Warum macht man nicht mit 3, 4 Leuten, ähnlich wie das im Industriebereich MRH Trove gemacht hat, da haben sich auch 4 Makler zusammengeschlossen und brutal erfolgreich, wie die sich jetzt entwickelt haben.
Ja.
Und man sieht das im Privatkundensegment eigentlich weniger. Das sind häufiger noch irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs, weil es häufig auch von den Kunden nicht gefordert wird. Also ich stelle in der Regel meinen Versicherungsmakler nie vor so schwierigen Aufgaben, dass der das nicht lösen könnte und sagt, oh, da brauchen wir unseren Spezialisten. Also meistens sind die so gut ausgebildet, also sei es berufliche Altersvorsorge, Fragen, auch Krankenversicherung und ähnliche Themen. Da gibt es auch den Support. Das heißt, von der Seite gibt es in dem Segment, glaube ich, weniger Druck, sich zusammenzuschließen und zu sagen, so, ich habe jetzt die Kompetenz im Gesundheitswesen, ich habe die Kompetenz im Bauwesen und lass uns zusammenschließen. Und ich glaube, dass man da einen Mehrwert alleine schon schaffen kann, weil man die Betriebskosten ungemein senken kann.
Ja.
Auf der anderen Seite wird man dann, also wenn man jetzt so ein paar 40-Jährige hat, die sich zusammenschließen, die werden unglaublich attraktiv dann, wenn sie in 10 Jahren mit, was ich, 50 oder 15 Jahren mit 55, wo es steuerlich natürlich auch vorteilhaft ist, aufzuhören oder den Betrieb dann an den potenziellen Konsolidator zu übergeben, weil Größe zahlt sich dahingehend aus, weil je größer ein Makler ist, desto höher ist in der Regel dann auch die Bewertung.
Mhm. Ja, okay, macht ja Sinn. Und finde ich einen spannenden Case, weil es gibt ja meistens so diese Zusammenschlüsse regional, dass man sich eh fair miteinander austauscht und dann ist das ja eigentlich ein guter Impuls zu sagen, okay, dann mit Perspektive für 5 bis 10 Jahre einfach mal strategisch zusammenschließen, um dann eben die Gesamtwohlfahrt zu erhöhen, sozusagen.
Ja, aber faktisch ist es auch eine Form von Altersversicherung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Leute hat, die in dem Unternehmen bleiben, weil es einfach größer ist, ist viel höher. Weil man, also kleine Makler haben ja auch Probleme, Nachfolger selber aufzubauen, sei es auch Kinder oder etc. Und sei es Kinder im Unternehmen zu lassen oder auch dann einen Nachfolger aufzubauen, wenn ich mich mit 4, 5 Leuten zusammentue, habe ich kein Problem, wenn ich der Älteste bin und vielleicht 5 Jahre vor allen anderen in den Ruhestand gehe, kann ich mich in den Ruhestand verabschieden, habe vielleicht noch eine Beraterfunktion, verdiene aber mit den Dividenden, die das Unternehmen abwirft, mit und habe dadurch eine Form der Altersvorsorge, weil jemand kümmert sich auch um meinen Bestand.
Ja.
Und so kann man auch, ich sag mal, eine Form der Altersvorsorge dann finden, die man auf eine ganz andere Weise kreiert, als so, ich verkaufe jetzt einfach meinen Bestand und habe so ein One-Time-Event. Also
Ja.
Das ist ja emotional, wenn ich jetzt 30 Jahre Makler war. Viele Kunden schon aus den Kinderzeiten kenne. Und ja, dann soll man das jetzt an den Dritten geben. Also das ist zum Teil auch schwierig. Und wenn ich da, also gibt es auch alternative Strukturen, die ich dann eben auch durchspreche. Also mir geht es nicht darum, so wir verkaufen dich jetzt an den nächsten Konsolidator. Punkt.
Ja.
Das sind halt einfach Themen, die ich in den Erstgesprächen dann abklopfe und verstehe, gibt es hier eine Strukturierungsmöglichkeit? Gibt es da eine Strukturierungsmöglichkeit? Wie sieht es damit aus? Also das versuche ich zu verstehen, die Motive zu verstehen, um dann wirklich eine im optimalen Fall maßgeschneiderte Lösung zu finden.
Ja. Ja.
Und das auch das, was mir am meisten Spaß macht, muss ich sagen. Also ich liebe es, so rumzupuzzeln, Lösungen zu finden, zu strukturieren. Und ja, also das ist auch sozusagen meine Form der Selbstverwirklichung dann.
Ja. Und bevor wir vorhin auf Record gedrückt haben, hast du ja noch dieses eine Beispiel gebracht, wo sich jetzt irgendwie einer entscheidet, dann doch alles alleine zu machen. Erklär diesen vermeintlichen Vorteil nochmal oder der Nachteil, der sich daraus ergeben kann.
Genau, also ich hatte jetzt jemanden, mit dem habe ich Ende letzten Jahres, weiß ich, Dezember oder so, hatte ich mit dem gesprochen, der sitzt auch nicht in Deutschland, das ist im Mittelmeerraum.
Mhm.
Also ich mache auch internationales Geschäft. Also im Moment helfe ich einem slowenischen Makler bei einer Transaktion. Und der wollte sein Unternehmen verkaufen. Und der hat dann auch Interessenten. Und also ich habe ihm auch Interessenten vorgeschlagen. Aber er hat am Ende des Tages sich jetzt entschieden, dass er das Unternehmen selber verkaufen will. Und faktisch kann man sagen, dass man versucht, was ich weiß, 3-4% Transaktionskosten, also sei es jetzt dann nicht nur mich, sondern auch Anwälte etc. Zu sparen, weil ich habe zum Beispiel auch eine gute Verbindung zu Anwälten und anderen Beratern, dass man halt immer gleich so eine Lösung von allen Themen anbieten kann. Und der versucht halt so Themen, so Sachen dann zu sparen. Das macht auf dem ersten Blick vielleicht auch Sinn, weil man keine Kosten für etwas hat. Auf der anderen Seite ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass in der Berechnung des Kaufpreises etwas vergessen wird. Es ist nicht, dass die potenziellen Käufer das nicht zahlen wollen. Nur wenn ich aber als Verkäufer nicht in der Lage bin, rauszuarbeiten, was der Wert des Unternehmens ist und aufzuzeigen, wo jetzt Zahlungsströme, die dann ausschüttbar sind, zu identifizieren, kann mir das auch keiner bezahlen.
Ja. Und mir fällt eine ziemlich plakative, aber eigentlich eine gute Parallele ein. Und zwar ist das die Sendung Bares für Rares. Wo kennst du die?
Nein.
Das ist so eine Höcker-Sendung vom ZDF. Die macht der Horst Lichter, der Fernsehkoch, der ist da irgendwie Head und das funktioniert folgendermaßen. Du hast ein Händlerpanel, da sind so 5 Antiquitätenhändler in der Regel sind das dann. Und dann kommen halt, Lieschen Müller kommt da halt an mit einem Garagenfund. So, und eine Vase, sag ich jetzt mal, und die läuft mit dieser Vase oder mit einem Gemälde, läuft die halt dahin und dann gibt's halt so einen Experten, der dann, je nachdem, was es denn eben ist, altes Spielzeug oder Gemälde, der bewertet die dann. Und die erste Frage ist dann immer, ja Mensch, Lieschen, was willst du denn dafür haben? Ja. Ne, so. Und dann sagt Lieschen Müller, oh ja, keine Ahnung, ich habe das, ach, weiß ich auch nicht, 500 €, dann das ist bestimmt was Gutes. So, und dann ergibt die Expertise, ja, okay, häng mal 2 Nullen dran, weil das ist von dem Maler das Erstwerk und keine Ahnung, also du hast hier das Megading, ne?
Ja.
Und dann geht's ja halt in den Händlerraum und dann ist es genau das, was du sagst, ne? Die sind dann schon auch bereit, den Preis zu zahlen. Und da entsteht dann halt so eine krasse Spanne, ne? Also hättest du halt diesen Umweg über den Experten nicht gemacht, hättest du halt irgendwas für 500 € verkauft, was einen Wert von 5.000 oder 50.000 € hat.
Genau.
Ne? Weil du es selber halt einfach nicht weißt und nicht siehst, ne?
Und also Pi mal Daumen, meine Erfahrung ist, dass man in der Regel so um die 20-30% dort nochmal findet.
Was ja viel ist.
Ja. Also, und man hat auch immer den Vorteil, wenn ich ein Angebot von einer Partei bekomme, woher weiß ich, ob das ein fairer Kaufpreis ist?
Ja.
Weil ich habe eine Liste mit Transaktionen. Ich kann das sozusagen benchmarken und habe dann ein gutes Gefühl dafür, was einmal der Vergleich mit anderen Transaktionen ist. Aber dann mache ich auch immer noch ein Ertragswertverfahren oder so ein Dividend Discount Model, um dann nochmal gegenzurechnen. Weil die Multiples helfen mir nichts, wenn ich ein unglaublich stark wachsendes Unternehmen habe. Ja. Wenn ich ein Unternehmen habe, was in den letzten Jahren mit 15-20% im Schnitt gewachsen ist, kann ich die Vergleichs-Multiples gar nicht verwenden, weil ich aus denen herauswachse, oder rausgewachsen bin. Mhm. Und das bin ich, dann benchmarke ich dann und dann kann man das ins Verhältnis setzen. Und der große Vorteil ist da auch, ich muss nicht mit 8 Parteien sprechen. Das heißt, ich habe nicht 8-mal ein Management-Meeting. Ich habe nicht 8-mal oder 800-mal Anfragen nach Informationen und muss das nicht alles dann balancieren und kann im Grunde genommen meinen Laden dann ein halbes Jahr dicht machen. Sondern man hat den Vorteil, dass der Prozess neben dem Tagesgeschäft abläuft und man eben sicher gehen kann, dass man auch weiterhin in der Lage ist, in der Zukunft diese Zahlungsströme und dann diese Gewinne zu erwirtschaften.
Ja, cool. Alexander, ich glaube, wir haben jetzt, wir nähern uns der Stunde schon, also schon sehr lang. Gibt es irgendwo Content, den man von dir weiter konsumieren kann? Schreibst du auf LinkedIn oder hast du irgendwie eine Plattform, auf der du veröffentlichst?
Also man kann mich bei LinkedIn finden, da habe ich auch das eine oder andere schon zu Maklertransaktionen gepostet. Also gibt es ein paar PDF-Dokumente. Ansonsten auch mich einfach über LinkedIn kontaktieren, anschreiben und entweder man trifft sich physisch oder Teams und da habe ich auch noch, ich habe viele Informationen, die ich auch teilen kann und jemanden mit an die Hand geben kann, um sich gut Gedanken darüber zu machen, möchte ich verkaufen, an wen möchte ich verkaufen, wie möchte ich verkaufen, etc. Ja.
Cool. Vielen Dank, also mir hat es Spaß gemacht. Das ist wirklich sehr spannendes Feld und nochmal ein anderer Blickwinkel auf ein Thema, was eh in den letzten Jahren ja sehr populär geworden ist und ja, ich glaube, dann war es auch für die Zuhörer spannend, wenn sie bis hier dabei geblieben sind. Und wenn das so ist, lieber Zuhörer, dann bewerte uns auf jeden Fall dafür bei Spotify oder Apple Podcast. Da freuen wir uns. Schick uns Feedbacks. Und ja, an dieser Stelle, Alexander, verabschiede ich dich mal. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke. Wirklich sehr coole Insights von dir. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit deinen Cases. Vorwiegend geht es ja offensichtlich um die Freude an der Sache bei dir und das hört man auch raus. Hat Spaß gemacht. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ja auch. Vielen Dank. Tschüss.